Training in der Schwangerschaft reduziert das Risiko für sehr viele Schwangerschaftskomplikationen. Und das sollte man vielleicht erstmal wissen, um zu verstehen, warum man das auf jeden Fall auch empfiehlt. Man sieht immer wieder, ich muss mal ganz kurz gucken, was ich rausgesucht habe, genau, dass man Krafttraining in der Schwangerschaft war in Studien mit 60% geringem Risiko für Präeklampsie, Schwangerschaftsdiabetes 40%, 50% reduziertes Risiko für Depressionen. Und wenn es um das Baby geht, die Wahrscheinlichkeit war geringer, dass das Baby zu groß und zu schwer auf die Welt kommt.
Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest. Ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creator. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter fit_laura. Dort gibt's jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, alltagstaugliche Rezepte. Schön, dass du hier bist. Hallöchen und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Heute zu Gast haben wir die liebe Miriam Krug und wir sprechen über Sport in der Schwangerschaft. Schwangerschaft ist zum einen eine Phase voller körperlicher Veränderungen, aber auch eine Phase vieler Unsicherheiten und Mythen und das gerade auch im Bereich Sport und Training. Und Miri bringt dabei heute nicht nur ihr fachliches Wissen mit, sondern auch persönliche Erfahrung, da sie ganz frisch selbst Mama ist. Wir gehen der Frage nach, wie viel Bewegung wirklich sinnvoll ist, wie Training in dieser Zeit angepasst werden sollte und warum Schwangerschaft nicht automatisch Schonung bedeutet, sondern vielmehr eine Phase der Anpassung. Außerdem sprechen wir auch über das Thema Energieverfügbarkeit im Zusammenhang mit Training und Gesundheit, also Stichwort RED-S, Relative Energy Deficiency in Sports, worüber ich ja hier im Podcast auch schon mehrfach gesprochen habe, unter anderem auch schon gemeinsam mit Miri, also da gerne auch nochmal reinhören. Und zum Abschluss geht es auch noch um die Zeit nach der Geburt und eine realistische Rückkehr ins Training, wenn das Baby dann da ist. Wer in der letzten Episode das Ganze noch nicht mitbekommen hat, aktuell läuft ja hier bei meinem Podcast eine Themenstaffel im Rahmen meines neuen Projektes rund um genau diese Lebensphase mit verschiedenen Expertinnen und Blickwinkeln. Gemeinsam mit der Ärztin Dr. Constanze Lohse, die nicht nur Ärztin und Ernährungsmedizinerin ist, sondern auch selbst zweifache Mama ist, habe ich das Buch Mami-Plan geschrieben. Einen Guide für Schwangerschaft und Stillzeit, der zeigt, wie diese Lebensphase gesund und trotzdem entspannt und alltagstauglich gestaltet werden kann. Im Fokus stehen die Themen Mikronährstoffe, Schlaf, Blutwerte, Bewegung, sinnvolle Supplements und eine Ernährung, die nicht verunsichert, sondern unterstützt. Und das ergänzt durch Wissen rund ums Training während und nach der Schwangerschaft sowie 60 Rezepte für einfache Umsetzung im Alltag. Den Link zur Vorbestellung zu unserem Buch Mami-Plan setze ich euch hier in die Beschreibung, also in die Shownotes unter dem Podcast. Und wenn die Episode dir gefällt oder du Frauen kennst, die dieses Thema gerade betrifft, für die dieses Thema gerade relevant ist, dann teile sie sehr gerne. Das würde mich wahnsinnig freuen. Hallo liebe Miri, schön, dass du heute hier bist. Ein weiteres Mal bei mir im Podcast. Ich glaube, unsere erste gemeinsame Episode ist schon ein bisschen her. Ich erinnere mich schon noch, aber ich glaube, es könnten schon so 1,5 bis 2 Jahre sein. Deswegen Stell dich super gerne erst noch einmal vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, Laura, danke auf jeden Fall für die zweite Einladung. Ich habe mich mega gefreut, als du mich zu dem Thema gefragt hast, weil es ja natürlich gerade eben bei mir sehr aktuell ist. Ich bin Miri, ich bin Sportwissenschaftlerin und Ernährungsberaterin. Und weil es heute auch um das Thema Schwangerschaft geht, ich bin seit 5 Monaten Mama. und habe mich die letzten paar Monate oder das letzte Jahr vor allem dann mehr auch, ich sage jetzt mal öffentlich, mit dem Thema Schwangerschaft und Training und Postpartum beschäftigt. Und mein Hauptaugenmerk war oder ist eigentlich immer noch die Sporternährung bzw. Ernährung auch für Hobby- und Leistungssportler.
Richtig spannend. Ja, ich freue mich auch schon sehr auf das heutige Gespräch. Die Schwangerschaft ist ja eine Phase mit ja sehr, sehr vielen physiologischen Veränderungen in unserem Körper. Und mit dir möchte ich ja heute genau darüber im Zusammenhang mit dem Thema Sport und Ernährung sprechen, weil ich vor allem auch glaube, dass es da bei diesen Bereichen sehr, sehr viele Unsicherheiten bei vielen Frauen gibt und auch immer noch gewisse Mythen, nenne ich es jetzt mal, im Kopf sich festgesetzt haben, wie zum Beispiel, man muss in der Schwangerschaft ruhen, man darf keinen Sport mehr machen. Und dass es eben früher wirklich hieß, man sollte sich besser schonen, und heute wissen wir, es ist eigentlich definitiv nicht der Fall. No. Was genau man dann aber machen darf und machen sollte, darüber sprechen wir dann später nochmal. Genau. Auf jeden Fall sollte eigentlich die Schwangerschaft nicht bedeuten, dass man sich schonen muss. Also es ist eigentlich keine Krankheit, wie es dann teilweise, glaube ich, sogar schon so behandelt wird, sondern man muss sich einfach anpassen.
Ja, genau. Das hast du schon mal gut zusammengefasst.
Sehr gut. Vielleicht starten wir mal so, wie war es denn bei dir? Du bist jetzt tief drin in den Themen Ernährung und Training. Du beschäftigst dich viel damit, hast also sehr wahrscheinlich auch vor und während der Schwangerschaft dich noch mal mehr in Themen, die dich betreffen, eingelesen. Hattest du trotzdem Unsicherheiten?
Ja, ich bin ganz ehrlich, aufgrund dessen, also das allererste, womit ich mich beschäftigt hatte und Angst habe, war, obwohl wir jetzt wissen, Training in der Schwangerschaft ist kein Grund für Fehlgeburten. Hm. Ist gerade nämlich so. Selbst Heavy Training führt nicht zu einer höheren Fehlgeburtenrate als anders, aber ich hatte Angst. Ich hatte Angst, dass wir haben es nicht vielen Leuten gesagt, aber den Leuten, die es mir gesagt hatten oder auch der Familie, hatte ich Angst, wenn ich jetzt eine Fehlgeburt habe und die sehen, dass ich auf Instagram poste, dass ich trainiere, dass sie mir das vorwerfen. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Und das war die Angst, die ich anfangs hatte, obwohl ich eigentlich die Daten kannte. Und ich habe mich auch mit anderen darüber unterhalten, denen ging es genauso, dass sie einfach Angst hatten, obwohl sie wussten, es kann gar nicht daran liegen. Das war auf jeden Fall das, was mich am Anfang sehr, sehr viel begleitet hatte, aber beim Rest war ich eigentlich ziemlich entspannt, ganz ehrlich.
Das ist ja dann aber auch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, mehr die Angst gewesen, was die anderen, also natürlich hat man grundsätzlich Angst, dass es eintritt, ganz egal dann, was der Grund ist, aber mehr Angst noch, was könnten die anderen sagen und denken, weil du ja eigentlich weißt.
Mir dann den Vorwurf machen, dass ich mich nicht um mein Kind gekümmert habe oder ein ungeborenes Kind beispielsweise. Dass es vielleicht irgendwie auch falsch dann ankommt. Und ich wollte jetzt nicht nur deswegen, weil ich schwanger bin, nicht mehr auf Instagram posten, dass ich trainiere, und habe das dann natürlich dann im Laufe der Schwangerschaft dann genau umgedreht und habe ganz viel darüber gepostet.
Ja, verstehe ich. Und würdest du sagen, wenn jetzt irgendwie noch mal eine zweite Schwangerschaft eintreten würde, dass es dann anders wäre? Also dass diese Erfahrung mit der ersten Schwangerschaft das Ganze verändert?
Ja, ich wäre viel entspannter, weil ich wüsste, okay, so kann es ablaufen. Und wenn eine Fehlgeburt im Raum steht, dann weiß man ja, dass es in dem Moment nicht am Sport liegt, sondern die meisten Faktoren weiß man gar nicht, die da mit reinspielen. Aber ich wäre viel entspannter und ich würde auch wahrscheinlich noch mal mehr machen. Aber das Witzige ist, ich habe einen Hyrox gemacht, auch in der neunten Woche. Das wusste natürlich keiner, dass ich da schwanger bin. Und da bin ich auch von meiner Heartrate beispielsweise, da sprechen wir ja später auch drüber, ziemlich hoch gegangen. Aber ich war vorher so, soll ich es wirklich tun? Und jetzt würde ich es wieder machen.
Ja. Genau. Ja, ich denke, es ist normal, dass man wahrscheinlich vor allem in der ersten Schwangerschaft viel mehr Unsicherheiten hat. Und dann, je öfter man schwanger war, desto lockerer wird man mit allem.
Dann gucken wir auch noch.
Ja, gibt ja auch manche, die haben 10 Kinder, die müsste man eigentlich mal fragen, wie war der Unterschied vom 10. Mal zum 1. Mal.
Stimmt.
Ja, wir haben ja jetzt schon gesagt, dass man eben die Schwangerschaft definitiv eher als eine Anpassung ansehen sollte und nicht irgendwie als eine Schonung oder gar Trainingspause. Welche Veränderungen haben wir denn im Körper, dass man sagt, man sollte das Training sinnvoll anpassen? Was sind denn da die Gründe dafür?
Also der offensichtlichste Grund ist natürlich, dass sich das Bauchvolumen verändert und wir werden natürlich, der Bauch wird größer. Das ist das, was wir nach außen auf jeden Fall sehen. Dann die Herzfrequenz erhöht sich, das Blutvolumen steigt um 50%. Aber worauf wir auf jeden Fall achten sollten, was dann eine Relevanz fürs Training hat, ist auf jeden Fall, ich sage immer zu meinen Kunden, wenn ich trainiere jetzt oder ich coache auch jetzt einige, die in der Schwangerschaft sind, was ganz cool ist, wir trainieren um den Bauch herum. Im ersten Trimester sieht man so gut wie gar nichts. Da habe ich sogar noch Burpees gemacht und habe mich auch auf dem Boden sozusagen fallen lassen, weil da war einfach nichts. Und sozusagen im Beispiel Burpees kann man dann eben was adaptieren, dass man sich einfach nicht mehr auf den Bauch fallen lässt. Zum Beispiel Kneeling Push-Up-Burpees beispielsweise, oder macht es einfach auf eine Box oder so, dass man einfach in der oberen Push-Up-Position ist. Aber im Endeffekt geht es vor allem darum, dass wenn man keine weiteren Komplikationen hat, die außenrum sind oder Kontraindikationen, dass man sich vor allem darauf konzentrieren muss, keine Übungen oder Sportarten zu machen mit Sturzrisiko oder sich eben auf den Bauch fallen lassen.
Und wenn wir uns jetzt die hormonellen Veränderungen anschauen, wie könnten die oder wie haben die einen Einfluss auf das Training?
Also was meinst du genau? Meinst du die Erhöhung von Östrogen und Progesteron, ob das genau. beispielsweise, also natürlich, wir haben dieses ganze Thema mit Stimmungsschwankungen, wir haben ein Hormonmilieu, was eigentlich perfekt ist, was perfekt anabol auf Papier ist, was bedeutet, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, dass man da Kraftaufbautraining sozusagen macht. Aber Östrogen und Progesteron steigen auf jeden Fall extrem an. Thema Stimmungsschwankungen gehört auch alles dazu, aber es ist jetzt nicht so, dass es uns davon abhält zu trainieren. Mhm. Das ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig zu sagen. Ja. Weil viele, die komplizieren das immer und sagen, okay, wir haben jetzt übelst für Östrogen, übelst für Progesteron. Ja, natürlich, die Bänder werden natürlich auch weicher, muss man auch dazu sagen. Aber wenn dem so wäre, dass wir uns sofort verletzen würden oder irgendwas Schlimmes passieren würde, hätte ich jetzt zum Beispiel kein High Rocks machen können, würden andere keine CrossFit Competition machen können. Es gibt andere Frauen, die haben, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die ist einen Triathlon gelaufen mit einer Zwillingsschwangerschaft, ich glaube in der 13. oder 14. Woche. Das wären ja alles solche Dinge, die eher nicht möglich wären, wenn alles so negativ ist, wie es dann vielleicht von anderer Seite dargestellt wird. Genau. Mhm.
Ja. Und was würdest du jetzt sagen, was bedeutet das Ganze konkret für die Trainingsplanung jetzt für jemanden, der jetzt nicht ganz so ambitioniert ist, also der jetzt sagt, auf keinen Fall muss ich da jetzt irgendwie einen Wettkampf mitmachen, sondern ich möchte mich einfach fit halten. Ja. Ich habe auch schon davor regelmäßig Sport gemacht, weil das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig, nochmal zu unterscheiden, fange ich Sport erst an oder war ich davor schon sportlich? Wobei ich jetzt auch bei Krafttraining mal behaupten würde, auch da kann man mit einem angepassten Gewicht anfangen in der Schwangerschaft, also lieber dann anfangen als gar nicht. Aber jetzt so das Beispiel Joggen würde ich jetzt mal behaupten, sollte man vielleicht jetzt nicht unbedingt den Zeitpunkt der Schwangerschaft nehmen, um anzufangen, würde ich sondern vielleicht schon, also schon fortgeschrittener sein.
Genau. Also allgemein kann man sich merken, dass Sportlerinnen und Sportler, die vorher schon trainiert haben, dass da auf jeden Fall in Anführungszeichen alles sicher ist. Solange keine Kontraindikationen vorliegen. Wenn wir von Anfängern beispielsweise sprechen, man kann total super in der Schwangerschaft mit Krafttraining anfangen. Und Krafttraining bedeutet ja nicht, dass ihr euch jetzt hinstellt und eine 100 Kilo Kniebeuge macht. Es reicht ja total, sich Minibänder zu holen oder vielleicht eine 5 oder 10 Kilo Kettlebell oder Dumbbell und damit vielleicht mal beispielsweise zu starten oder eigenes Körpergewicht. Wir werden ja auch schwerer in der Schwangerschaft. Ich habe ja am Ende der Schwangerschaft gar keine Kurzhantel oder Langhantel wirklich mehr in die Hand genommen, weil ich natürlich meine 12 bis 15 Kilo mehr hatte. Und da ist der Lunch halt dann nicht mehr mit dem eigenen Körpergewicht, sondern dann habe ich halt eine 10 Kilo Dumbbell oder eine 10 Kilo Kettlebell irgendwie in der Hand. Ne? Mhm. Genau, also was wichtig ist, selbst Personen, die von Anfang an keinen Sport gemacht haben, denen würde ich dazu raten, die Schwangerschaft mit Sport zu starten. Am besten mit einem Coach oder vielleicht bei euch in einem Gym, wenn ihr jemanden habt, der euch damit hilft, weil eigentlich sollten die meisten jetzt auch inzwischen wissen, dass das möglich ist, alles in der Schwangerschaft. Mhm. Und Trainingssteuerung, dadurch, dass wir auch eine erhöhte Heartrate haben, bedeutet das, dass wir uns auch gar nicht allgemein, unabhängig davon, dass diese Heartrate- oder Herzfrequenzaussagen falsch sind, kann man sich an der RPE oder an, ich sage, an einem subjektiven Belastungsempfinden so ein bisschen orientieren. Ich sage immer, ich würde jetzt niemals All-Out gehen. Es gibt ein paar Studien, da sind die Schwangeren auch All-Out gegangen. Ich würde es nicht machen, einfach nur, weil ich auch keinen Bock gehabt hatte in der Schwangerschaft. Aber subjektives Belastungsempfinden unabhängig von Herzfrequenzzonen wäre auf jeden Fall wichtig. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte trotzdem mich aufs Fahrrad setzen. Was vielleicht auch wichtig ist, ich muss ab und an mal, ich habe es Laura schon am Anfang gesagt, ich muss ab und an mal auf meine Notizen gucken, weil es super viele Informationen sind, die man da durchgeht. Also vielleicht, dass ihr es mal gehört habt, Schwangere sollten mindestens 150 Minuten moderate körperliche Aktivität pro Woche erreichen und das mindestens auf 3 Tage pro Woche verteilen. Und es soll eine Kombination aus Ausdauer und Krafttraining sein. Und das sind die Sachen, die die größten Vorteile bringen. Und das gilt auch für Personen, die vorher nicht sportlich waren. In Anführungszeichen sportlich.
Und wenn wir uns jetzt die Leitlinien anschauen, weil die Frage ist ja irgendwie auch, woher kommen diese ganzen Mythen und Unsicherheiten? Wobei auch da, das kann man sich eigentlich in jedem Bereich fragen, woher die kommen. Weil manche halten sich auch sehr hartnäckig. Ja. Aber haben sich die Leitlinien jetzt irgendwie in den letzten Jahren verändert oder wie sieht es da aus?
Ich würde gerne noch eine Studie mit reinbringen, die vor ein paar Wochen veröffentlicht worden ist. Die geht sogar um Hebammen in Deutschland, dass nur 7% der Hebammen in Deutschland die aktuellen Leitlinien zum Thema Training für Schwangere kennen. Und ich denke, ich habe mich jetzt nicht mit 10.000 Hebammen oder Schwangeren unterhalten, ich gehe aber davon aus, dass die meisten ihre Informationen von noch vor 10 Jahren stürzen. Meine Mom oder vor allem mein Opa, als ich das announced hatte, dass ich schwanger bin, meinte so, jetzt musst du aber aufpassen mit schweren Heben. Und ich denke so, ich habe gerade vor einer halben Stunde gefühlt, irgendwie, keine Ahnung, noch 80 Kilo Deadlift gemacht, ne? Dann habe ich gemeint, ja, Opa, das passt schon. Aber man muss halt mit der Zeit gehen. Das hört sich so richtig lulli an. Aber ich glaube, wir wissen alle, was wir meinen. Die meisten Studien kamen die letzten Jahre heraus zum Thema Training in der Schwangerschaft. Mhm. Was können wir tolerieren, was nicht? Und die gab es halt früher nicht. Und natürlich muss man dann einfach sagen, okay, mit den auf dem Blatt Papier mit den physiologischen Gegebenheiten und das Kind steht immer an erster Stelle, sind wir eher lieber vorsichtig, bis wir anderes wissen. Und was alles die letzten Jahre rauskam, zum Beispiel die Guidelines, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, sind von 2019. Mhm. Ich meine, ich weiß, dass es einige gibt und meine Mama meinte zum Beispiel, das hatte sie ja damals alles nicht. Meine Mama ist nämlich auch sehr sportlich und sie hat halt in der Schwangerschaft einfach gar nichts gemacht, weil sie dachte, sie durfte das nicht. Sie meinte so, wenn ich das früher gewusst hätte, Mirina. Ich so, ja, wir können jetzt so dafür alle sorgen, dass es auf jeden Fall alles besser wird.
Ja, definitiv. Wobei ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen kann, dass jetzt früher, also noch eine Generation davor vielleicht, sich die Schwangeren total geschont haben. Weil wenn man sich mal überlegt, da hatten wahrscheinlich sehr viele irgendwie einen Bauernhof oder so. Da konnte ja auch nicht auf einmal die Frau, die haben ja damals noch 5 bis 7 Kinder im Durchschnitt, glaube ich, bekommen.
Und da sind wir ja auch bei dem Thema, ne? Dass ich ganz normal einhaken kann. Eine Freundin von mir, Rike, die hat ein Video gepostet, das kommt mir immer wieder in den Kopf. Wenn ich 2 Kinder hätte, würde ich es genauso machen. Sie ist schwanger, keine Ahnung, du siehst, dass es 7., 8. Monat ist und ihr Kleinkind möchte, dass sie hochhebt. Darf sie jetzt ihr Kind nicht hochheben? Und das machen ja super viele schon allein deswegen, weil du gerade meintest, die haben natürlich auch 10.000 andere Kinder, um die sie sich damals kümmern mussten. Das wiegt ja auch. Das meine ich immer auch, egal ob jetzt postpartum, also nach der Geburt oder in der Schwangerschaft, heb dein Kind hoch, keine Ahnung, 8 bis 10 Kilo, sage ich jetzt einfach mal. Aber die würden niemals ins Gym gehen und eine 10 Kilo Kettlebell hochheben, weil das schaut ja gefährlich aus. Die meisten gehen dann eher in so eine 1 Kilo Kettlebell ran. Das wollen wir nicht.
Genau, das stimmt. Ja, genau. Einmal die anderen Kinder, um die du dich ja auch irgendwie kümmern musst, aber auch früher hatten die ja alle irgendwie einen Hof. Du musstest dich ja auch irgendwie um den Hof kümmern. Du kannst ja nicht auf einmal deinem Mann sagen, ja, ich bin jetzt 10 Monate raus. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das damals so war, dass sich die dann nur noch geschont haben. Die haben, glaube ich, gemacht, was halt noch ging.
Genau, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber wenn vielleicht irgendwann die Podcast-Folge hört und vielleicht irgendwie ein Umfeld Erfahrungen damit gemacht hat, schreibt uns das mal gerne.
Genau, berichtet uns gerne. Ja, spannend. Ja, das heißt, die Leitlinien und die Studien, die kommen jetzt erst so langsam raus oder sind in den letzten Jahren erst rausgekommen. Das heißt, man kann damit rechnen oder wir hoffen, dass sich natürlich auch das Wissen der Hebammen, auch der Gynäkologen und Gynäkologinnen hoffentlich ändert dahingehend. Was zeigt denn die Praxis? Also du hast jetzt schon gesagt, dass du auch manche Mädels betreust, die schwanger sind. Was sind denn da so die Unsicherheiten und Ängste? Oder ist das vielleicht auch schwierig zu sagen, weil natürlich sportliche Mädels auch zu dir kommen, die davon ausgehen, sie können was machen?
Ich habe eine kleine Anekdote zu dem Thema. Und zwar, ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, die wollten etwas sponsoren. Und ich habe halt gemeint, ich würde gerne auch in Bezug auf Krafttraining für Moms nach der Geburt etwas machen. Und dann wurde mir vorgeworfen, auf die Art und Weise nicht vorgeworfen, der Gedanke eingebracht, dass die Mom-Bubble sozusagen verweichlicht wird. Und das finde ich total krass, weil er meinte zum Beispiel zu mir so, naja, eigentlich ist die Mom-Bubble jetzt nicht unsere Zielgruppe. Und ich habe halt gemeint, ich bin doch auch eine Mom. Ich brauche doch auch Gewichte nach dem Training. Ich bin doch genauso eine Mom wie andere auch. Und es gibt genauso viele Athletinnen und Sportlerinnen jetzt, die genau das Gleiche auch sagen. Die halt auch sagen, okay, ich möchte unbedingt trainieren, auch in der Schwangerschaft, bitte zeigt's mir. Das zum einen. Aber was auf jeden Fall mit Angst zu tun hatte während der Schwangerschaft, war von meiner Seite aus die Angst, die geraden Bauchmuskeln zu trainieren, zu schwer zu trainieren und über eine gewisse Herzfrequenz zu gehen. Das sind diese drei Mythen, die sich immer wieder so wirklich hartnäckig halten. Oder ich habe auch schon super oft einfach Frauen bei mir im Beratungsgespräch gehabt. Und die haben dann zu mir gemeint, Emiri, darf ich das überhaupt? Ich habe auch letztens eine Profisportlerin im Call gehabt, die war auch bei Olympischen Spielen, da habe ich mich sehr geehrt gefühlt. Und die wollte einfach nur mal abchecken mit mir, was man alles machen kann. Und wir sind halt alles durchgegangen und ich habe ihr gar keinen Trainingsplan geschrieben, sondern ich habe ihr einfach mal die aktuelle Evidenz gezeigt. Und was wir später auch noch besprechen werden, glaube ich, das Thema Abbruchkriterien und die Kontraindikation, habe ich jetzt, glaube ich, schon so 5-mal gesagt, das Wort. Ja. Genau. Das sind eigentlich die drei Sachen, die immer eine große Rolle spielen und wo man einfach immer aufpassen muss.
Ja, spannend. Vielleicht magst du uns auch mal durch die aktuelle Evidenz nehmen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, diese drei Unsicherheiten, wo es immer wieder die Fragen gibt, wie sieht es denn da wirklich aus?
Also wenn es um das Thema Heavy Load geht oder ich sage jetzt mal schweres Krafttraining, da haben wir jetzt ein Glück schon einige gute Studien, die vor allem bei trainierten Athletinnen gezeigt hat, dass es keinen negativen Effekt einmal auf die Frau hat, also auf die Mama oder auf das Baby. Beispielsweise, dass man hat zum Beispiel sich die Durchblutung der Bauchnabelschnur angeguckt, man hat sich angeguckt, wie reagiert der Fetus auf schweres Training und da war alles tutti. Was vielleicht auch wichtig ist, Training in der Schwangerschaft reduziert das Risiko für sehr viele Schwangerschaftskomplikationen. Und das sollte man vielleicht erstmal wissen, um zu verstehen, warum man das auf jeden Fall auch empfiehlt. Man sieht immer wieder, ich muss mal ganz kurz gucken, was ich rausgesucht habe, genau, dass man Krafttraining in der Schwangerschaft war in Studien mit 60% geringem Risiko für Präeklampsie, Schwangerschaftsdiabetes 40%, 50% reduziertes Risiko für Depressionen. Und wenn es um das Baby geht, die Wahrscheinlichkeit war geringer, dass das Baby zu groß und zu schwer auf die Welt kommt. Also nicht durchschnittlich normal, dass es ein großes Baby ist, sondern diese zu schweren Babys, wo man auch vielleicht sagen muss, okay, ist jetzt vielleicht keine Zeit mehr für eine normale Geburt, vielleicht soll der Kaiserschnitt in Erwägung gezogen werden. Das vielleicht. Jetzt bin ich kurz raus gewesen. Genau, Krafttraining. Sollte man sich, vor allem wenn man trainiert ist, keine Gedanken machen. Auch das Vasalva-Manöver, einatmen, Luft anhalten, beim Squat zum Beispiel und nach oben gehen und dann den Squat ausführen, hat sich auch nicht negativ in den Studien gezeigt. Und dann, was vielleicht noch wichtig ist, in Bezug auf die Herzrate, ich bringe mal meine eigene Meinung mit rein. Was bedeutet das jetzt nicht wissenschaftlich? Wir wissen einiges. Mich würde mal interessieren, aber ob es eine Obergrenze gibt. Es wurde ja immer gesagt, dass die Herzrate nicht mehr als 140 betragen soll. Das ist sehr veraltet. Wir wissen heute, dass es auf jeden Fall um Abbruchkriterien geht und um die Kontraindikationen, plus was in Studien gemacht worden ist. Oder wir haben keine 1 Million Frauen, die in der Schwangerschaft gejoggt sind. Es gibt ein Paper, das heißt Miles and Maternity. Und da hat man eben festgestellt, dass wenn Sessions am Stück über 60 Minuten gehen, dass alles gut ist für die Frau, keine Frühgeburt, keine frühzeitigen Wehen, keine Inkontinenz oder solche Geschichten. Aber was man festgestellt hatte, wo ich jetzt sagen würde, das ist dann vielleicht eher negativ, ist das Thema Rektusdiastase, dass die ein bisschen größer war. Aber im Vergleich zur Normalbevölkerung war die gar nicht größer. Aber es war nur innerhalb dieser Gruppe von Frauen, die in der Schwangerschaft trainiert haben. Und in Studien, wo man wirklich an die Grenze gegangen ist, wo ich mich halt frage, musst du das wirklich machen? Also musst du jetzt wirklich über 180 deine Heartrate haben? Habe ich mit Pauli auch drüber gesprochen. Da hat man kurzzeitig bei den Babys gesehen, dass die Heartrate halt gedroppt ist und dass das einfach ein bisschen zu wenig war, dass es gefährlich geworden ist, aber die haben sich sofort wieder erholt. Also da ist nichts damit passiert, die haben alle normale Geburt gehabt, da ist nichts zu früh gekommen, dem Baby ging es auf jeden Fall gut. Das ist das Einzige, wo ich vielleicht sagen würde, aber die Frage ist halt, wer knallt sich dann, keine Ahnung, ich bin im 8. Monat bin ich im Hyrox gelaufen und habe halt geguckt, wie ich mich fühle. Und ich war immer in einer Heartrate zwischen 150 und 165. Ich hatte, glaube ich, kein einziges Mal 170. Ich habe es halt so ein bisschen auch mir angeschaut und ich habe halt gemerkt, mir ist so ein bisschen, je schneller ich geworden bin, desto unangenehmer war es für mich und dann bin ich halt einen Schritt zurückgegangen. Aber die Frage ist halt, wer macht das im 7. oder 8. Monat und knallt sich auf 180, 190 hoch? Ich weiß es halt nicht, wenn es jemanden warum? Gibt. Ja, also die Frage ist halt einfach, warum. Aber alles, was drunter ist, auch High Intensity, tut das, macht das gerne. Ich habe auch noch Assault Bike Intervalle gemacht. und solche Geschichten. Aber ich möchte aber nur darauf hinweisen, wenn es wirklich hart an die VO2 Max oder sowas geht, ist halt die Frage, warum tust du das? Aber du kannst locker High Intensity gehen. Ich würde bei RPE, wenn man jetzt sagt, auf einer Skala von 1 bis 10 und 10 ist wirklich, du bist am Ende, eine 8 kann man noch locker machen. Wenn man das halt gewohnt ist, ne? Genau. Das dritte war Rektusdiastase, ne? Mhm. Also was vielleicht erstmal wichtig ist, Bauchtraining oder Crunches in der Schwangerschaft verschlimmern nicht die Rektusdiastase. Es verkürzt das Ganze sogar. Also schließt die Rektusdiastase, beziehungsweise auch nach der Geburt. Und man kann rein theoretisch in der Schwangerschaft, auch im 9. Monat, wenn man Lust hat, ich hatte keinen Bock mehr, Crunches machen, Banded Crunches. Man kann rein theoretisch alles machen, aber man sagt halt irgendwann, okay, du hast halt einen Bauch, trainier halt drumherum. Man kann die Bauchmuskeln in der Schwangerschaft weiterhin trainieren. Das hat keinen negativen Einfluss auf die Rektusdiastase danach, was vielleicht auch wichtig ist. Und das ist was total Normales. Die Bauchmuskeln müssen Platz machen fürs Baby. Und was dann danach kommt, ist genau das Gleiche, dass man nicht gerade aufstehen sollte. Das stimmt ja auch nicht. Kaiserschnitt ist aber was anderes. Wenn wir Kaiserschnitt haben, haben wir andere Geburtsverletzungen. Das ist vielleicht nochmal ein Podcast für ein anderes Mal. Das ist jetzt ein bisschen zu viel. Beziehungsweise würde ich dir da raten, vielleicht auch von einer Physiotherapeutin oder jemand, der sich damit auskennt, vielleicht einen Podcast zu holen. Aber wenn es um das Thema Rektusdiastase geht, es gibt zu viele Mythen bisher. Das macht mich so ein bisschen fertig. Aber man kann auch seine Bauchmuskeln in der Schwangerschaft trainieren.
Und was denkst du, woher kommen diese Mythen? Also warum denkst du das so viele?
Ganz ehrlich, ich kann dir nur sagen, ich bin manchmal auf der Suche nach den Antworten. Man muss dazu sagen, dass es 1900 irgendwas oder Anfang 2000 gab es eine Studie, die hat zu High Intensity und Fehlgeburten eine Studie gemacht und hat einen Zusammenhang gefunden. Und heute weiß man, dass es einfach die Methodik und alles richtig schlecht war. Und es gibt ja heute auch, ich meine, du bist ja offensichtlich auch auf Social Media, so viele Sachen, die gepostet werden, weil man irgendwas gelesen hat. Und wenn das dann einer aufschnappt und dann richtigen Hype hat, beispielsweise auf Social Media, ist es natürlich klar, dass es vielleicht dann 100.000 Leute sehen und dann wird es weitererzählt und schwupps wird auf einmal gesagt, keine Ahnung, man darf kein Rapsöl mehr zu sich nehmen, weil es Omega-6-Fettsäuren hat. Und dann sitzen Ernährungswissenschaftler da und fragen sich, woher kommt es? Und dann muss man sich erstmal auf die Suche machen,
woher das gekommen
ist. Nach dem Ursprung. Genau das Gleiche mit dem Thema Kohlenhydraten, ne? Also es hat sich auch hartnäckig gehalten. Deswegen je mehr, ich würde auf jeden Fall sagen, eines der Hauptgründe war oder ist die Vorsichtigkeit plus man weiß jetzt mehr als von noch vor ganz, ganz vielen Jahren. Und die meisten Leute oder die meisten Ärzte, Gynäkologen oder älteren Hebammen sind ja noch in ihrem Job. Deswegen werden sie weiterhin das sagen, was vor sehr, sehr vielen Jahren gesagt worden ist. Mhm. Und wenige wollen vielleicht ihre Meinung ändern oder sind offen für anderes. Weil wenn ich jetzt jeden Tag sage, also ich bin ganz ehrlich, ich sage ja seit Jahren, Kohlenhydrate sind super. Esst eure Kohlenhydrate. Wenn jetzt in den nächsten 10 Jahren, wird es nicht, Studien rauskommen würden, genau das Gegenteil von dem sagen, auf einmal, was ich die ganze Zeit gesagt habe, würde ich auch erstmal schlucken. Da müsste ich hart über mein Ego drüber gehen, um zu sagen, so, ey Leute, ich hatte nicht recht. Es wird sich passieren, das wissen wir jetzt alle, weil es schon zu viele Studien gibt, aber ich weiß, dass viele ältere Gynäkologen oder auch Hebammen haben damit echt ein Problem. Mhm. Ich hatte halt eine Frauenärztin, die war so alt wie ich, habe halt gemeint, im 7. Monat, ja, ich laufe nächste Woche noch High Rocks und sie so, voll geil, ich lauf am Wochenende meinen Marathon, ich wünsche dir viel Erfolg, ciao. Und ich so, okay, habe ich jetzt nicht erwartet. Mhm. Ich hatte jetzt eher gedacht, sie kämpft mit mir, dass ich das nicht machen darf. Mhm. Ich würde sagen, jüngere Ärzte, jüngere Hebammen sind wahrscheinlich eher offen dafür, ihre Meinung zu ändern oder wissen schon das, was wir beide auch wissen.
Ja, ich denke auch. Ja, wahrscheinlich ist es auch was sich gerade jetzt zur Zeit ändert. Also ich habe auch eine Freundin, die ist davor so Ultra-Trails gelaufen, 100 Kilometer und so weiter. Diese Distanzen Respekt. Hat sie natürlich in der Schwangerschaft nicht mehr gemacht, aber sie ist halt trotzdem einfach weitergelaufen, hat es aber auch regelmäßig abklären lassen bei ihrer Frauenärztin, sich da untersuchen lassen, ob alles passt und sozusagen sich immer das Go geben lassen. Und ich glaube, die konnte bis kurz vor Entbindung ist sie noch laufen gewesen. Und da hat auch die Gynäkologin immer gesagt, hör auf deinen Körper, schau, wie es geht, schau, wie schnell es geht. Es sieht alles super aus, du kannst laufen gehen. Und
vielleicht dazu noch was zu sagen. Ich habe mir vorhin noch mal auf die Vorbereitung 2 Studien angeguckt und die eine hat sich mit einer Ultramarathonläuferin, die aber, ich glaube, das waren jetzt nicht mehr als nicht mehr als 50, 60 Kilometer bei dem Wettkampf. Und die ist sozusagen auch noch bis zum Ende der Schwangerschaft durchgelaufen. Und die hatte eine Zwillingsschwangerschaft. Also die ist bis, ich weiß jetzt nicht, bis eine Woche vorher, sondern die ist, glaube ich, bis zum 8. Monat noch gejoggt. Und da war auch das Komplikationsrisiko nicht höher als bei einer normalen Zwillingsgeburt. Also die hatte keine Frühgeburt, die hatte ab dem 37. Woche entbunden und das zweite Kind, da war irgendwas, aber das war das, was man auch hätte, wenn man jetzt eine Zwillingsgeburt hätte. Und eine zweite Person, die keine Zwillinge auf die Welt gebracht hat, sondern ein Kind, die hat 2 Tage vor ursprünglich berechneten MET-Tag entbunden. Da war auch alles super und dem Kind ging's gut. Und das war auch eine Ultramarathonläuferin. Das waren aber alles jetzt Case-Studies. Das Problem ist, wir haben jetzt nur Case-Studies. Und mit einer Case-Study kannst du jetzt nicht sagen, das gilt für alle. Aber wir haben halt einfach die Hinweise darauf. Ja. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber mir wurde dann, nachdem ich bei High Rocks super viel gepostet hatte in meinem 8. Monat, habe ich das Gefühl gehabt, vielleicht mit mir, wo noch ein paar andere Frauen auch darüber gesprochen haben, sind jetzt super viele Frauen, die jetzt auch einen High Rock schwanger machen. Eigentlich müsste man eine Studie dazu machen, dann kann man wahrscheinlich sagen, High Rocks ist sicher eine Schwangerschaft. Ja. Also weißt du?
Ja, also ich denke mal, jetzt für unsere Zuhörerinnen, ihr müsst sowas natürlich alles nicht machen.
Ihr müsst aber nicht, ihr könnt,
glaube,
aber
es ist genau, möglich. Genau, ich glaube, möglich. Sowas und gerade, dass wir jetzt drüber sprechen, zeigt einfach, es ist möglich und man muss keine Panik haben. Ja. Und wichtig ist, denke ich, wenn man das jetzt so ein bisschen zusammenfasst, dass man das Ganze eben anpasst an die eigene Schwangerschaft, das eigene Empfinden und auch den Schwangerschaftsverlauf. Also es kann ja auch sein, dass es Komplikationen gibt, dann ist das Ganze nochmal komplett eine andere Situation. Aber gerade wenn man davor sportlich war, bedeutet das nicht, hey, du musst jetzt eine Pause machen und dich schonen, wenn du schwanger bist. Es gibt ja auch noch, abgesehen vom Krafttraining, wo wir jetzt wirklich sagen würden, dass können oder wollen wir wirklich eigentlich jeder Schwangerin empfehlen, angepasst an den individuellen Trainingszustand. Gibt es natürlich aber auch gewisse Sportarten, die jetzt ein Risiko mitbringen, dass man stürzt. Ja. Zum Beispiel Skifahren würde ich jetzt nicht machen, wenn ich schwanger wäre. Schon allein deswegen, weil ich nicht Angst hätte, dass ich stürze, weil ich irgendwie doof fahre, sondern wegen allen anderen, die einem reinfahren könnten.
Ja.
Oder irgendwelche anderen Hochrisikosportarten. Die sollte man eben lassen, wo es ein gewisses Risiko auch gibt, was von außen kommen kann, wo ich nicht selber verantwortlich bin. Wenn wir uns jetzt aber das Krafttraining speziell jetzt nochmal anschauen, du hast jetzt schon über das Thema Bauchtraining uns aufgeklärt. Gibt es da trotzdem irgendwelche Übungen, die man im 1., 2., 3. Trimester nicht machen sollte? Oder gibt es da eigentlich kein klares Nee, auf keinen Fall?
Gibt kein klares Nee. Was vielleicht auch wichtig ist für all diejenigen, die Klimmzüge können. Ich habe halt ab dem Ende des zweiten Trimesters gemerkt, dass ich keinen Bock mehr habe darauf und dass sich ein bisschen die Druckverteilung in meinem Bauch geändert hat. Und was vielleicht auch wichtig ist, es heißt Dooming oder Coning, dafür gibt es keine Evidenz gerade eben. Also dass sozusagen die, wie soll ich es am besten beschreiben, dass es einfach zu verstehen ist, dass dieses Unwohlsein in der Bauchgegend und dass so zum Beispiel der Bauch nach vorne steht, nach außen steht, dieses Loch sozusagen, was sich gebildet hat, dass es sozusagen rauskommt, kann auch was mit der Druckverteilung zu tun haben und mit der, wie man selber seinen Chor ansteuert, dann sollte man vielleicht erstmal darauf achten. Aber es heißt per se erstmal nicht, dass es was Schlechtes ist, was vielleicht auch ganz, ganz wichtig ist. Und ich würde vielleicht noch gerne was einbringen mit den Hochrisikosportarten. Ich habe jetzt 3 Tage in Berlin unterrichtet an der Uni für Ernährungswissenschaften und Sporternährung. Und da saß jemand vor mir, schon über 30, der hat jetzt nochmal studieren angefangen. Und die meinte zu mir, weil die ist Kletterin und Boulderin, die meinte zu mir, ja, es ist eine Hochrisikosportart, aber sie hat es zum Beispiel noch weitergemacht. Und ich habe gemeint, krass, offiziell darfst du es nicht empfehlen, aber sie meinte, ich kenne meinen Körper am besten, ich bin trotzdem noch geklettert, aber sie ist halt nicht 3 Millionen Meter hochgeklettert, aber sie war 6., 7. Monat und ist trotzdem, hat alles noch gemacht. Sie hat gemeint, sie weiß ja, dass sie nicht runterfällt und nicht so krass, also öffentlich, also krasse sozusagen, ne? Dass man vielleicht auch immer dann vielleicht Verständnis dann für die Schwangeren aufbringen soll, die vielleicht sehr, sehr krass an ihrem Sport hängen, der erstmal hochrisikobehaftet ist. Wenn ich jetzt mit Professionals spreche, dann würden wir sagen, okay, mach Übungen im Gym, die an deiner Griffkraft, an deiner Zugkraft sozusagen arbeiten, aber geh nicht mehr selber klettern. Fand ich interessant, der Austausch.
Ja, glaube ich. Spannend.
Ja. Ja.
Ja, wenn wir jetzt mal noch das Thema Training abschließen, dann gibt es natürlich auch gewisse Grenzen oder eine gewisse Sicherheit, die wir beachten sollten. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, genau. Jetzt kommen wir dazu, zu den Kontraindikationen. Was sollte man denn beachten? Welche Zeichen könnte es geben?
Ich würde jetzt nicht alle ansprechen, weil dann würde ich jetzt 5 Minuten einfach nur ablesen. Es gibt einmal relative und einmal absolute Kontraindikationen. Ich kann dir auch voll gerne einfach einen Link schicken. Ich habe mal auf Canva einfach die relativen und absoluten Kontraindikationen und die Abbruchkriterien zusammengefasst, auch ohne Werbung. Was vielleicht wichtig ist, was man schon mal gehört hat, so absolute Kontraindikationen bedeutet, es wird nicht mehr empfohlen, die Ausübung von verschiedenen oder körperlichen Aktivitäten beiden durchzuführen, bis sich der Zustand verbessert hat. Vorzeitiger Blasensprung, Wehentätigkeit, Plazenta previa, wenn du Präeklampsie hast, unkontrollierte Hypertonie oder Typ-1-Diabetes oder auch eine unkontrollierte Schilddrüsenerkrankung, da sollte man erstmal stoppen, bis sich der Zustand verbessert hat. Relative Kontraindikationen, da ist es so, kann noch alles weiter gemacht werden, aber sollte einfach hinsichtlich Intensität, Dauer oder Art der Übung adaptiert werden. Bedeutet, wenn ich jetzt vielleicht sage, ich habe die ganze Zeit 100 Kilo Backsquats gemacht in der Schwangerschaft, würde ich jetzt wahrscheinlich einfach Goblet Squats vorne machen. Wenn man eine Historie mit wiederholten Fehlgeburten hat, wenn man eine Vorgeschichte mit einer spontanen Frühgeburt hat, Essstörung, aber auch sowas wie Anämie, also Blutarmut oder eine Zwillingsschwangerschaft nach der 28. Woche. Muss man das halt immer einfach abklären lassen. Das sind relative Kontraindikationen.
Mhm. Ja, sehr
gut. Genau, und dann kommen noch ein paar andere Sachen dazu, aber ich wollte jetzt nicht alles vorlesen.
Ja, ich denke, so als groben Überblick ist das auf jeden Fall schon mal sehr gut und sehr interessant. Das zweite Thema, worüber ich ja mit dir heute sprechen wollte, ist das Thema Ernährung. Ich glaube, was man da auf jeden Fall sagen kann, was ja auch immer noch, denke ich, einige denken, dass man für zwei essen muss, was ja definitiv nicht der Fall ist. Also der Mehrbedarf ist ja wirklich eigentlich nicht viel. Das bedeutet jetzt nicht, dass man endlos essen darf. Mm-mm. Was aber ja ganz, ganz wichtig ist, ist vielleicht eher zu sagen, man sollte für zwei denken. Also dass man noch mal besser die Nährstoffzufuhr im Blick hat und darauf achtet.
Sehr gut gesagt, merke ich mir.
Und was ich aber so ein bisschen als Gefahr sehe, vor allem jetzt auch für Frauen, die sich mit dem Thema Ernährung sehr viel beschäftigen, die da sehr interessiert dran sind, wo ich mir jetzt auch denke, da habe ich ganz, ganz viele Mädels sicherlich hier unter den Zuhörerinnen, dass man da in einen gewissen Perfektionismus verfällt, weil man dann überall irgendwelche Ratschläge mitbekommt, selber vielleicht gewisse Informationen aufsaugt und sich dann unter Druck setzt, wenn man sagt, ich möchte für mich, ich möchte für mein Baby das Beste machen. Wie war das bei dir? Ja. Wie schafft man es da, einen guten Weg zu gehen, sich gut zu versorgen, aber sich nicht vollkommen verrückt zu machen?
War bei mir zwischendurch schwierig, weil ich das Gefühl hatte, in Deutschland gibt's nicht so viel über das Thema Schwangerschaft und Ernährung, zumindest in meiner Social-Media-Bubble. Und ich dachte so, okay, ich muss jetzt irgendwas rausfinden, dies und das. Aber was halt vielleicht wichtig ist, ich wusste von Anfang an, was ich supplementieren sollte. Und ich habe mich so ein bisschen kirre gemacht wegen dem ganzen Eisenthema. Ich habe mich damit auch ein bisschen mit meiner Frauenärztin nicht angelegt, aber ich habe mit ihr eine heitere Diskussion gehabt, da kann ich gleich drüber sprechen. Und ich hatte ja auch vorher schon den Online-Kurs auch zu dem ganzen Thema Schwangerschaft und Ernährung und Schwangerschaft und Training mit Pauli gegeben. Und dieses Thema, dieses 1000-Tage-Fenster, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, sozusagen ab Befruchtung bis zum zweiten Geburtstag des Kindes geht es darum, dass es der Zeitraum ist, wo die Grundlage gelegt wird über Ernährung etc. Und was du da verpasst, kannst du nicht mehr nachholen. Und ich bin da manchmal jemand, wenn es um das Thema Ernährung geht, das sage ich jetzt hier offen und ehrlich. Es ist zum Beispiel so, dass ein Eisenmangel sozusagen oder die richtige, nicht richtige Aufnahme von Vitamin D oder von Omega 3 etc. plump gesagt, damit in Verbindung steht, dass das Kind später einen niedrigen IQ hat oder bei den ganzen kognitiven Funktionen ein bisschen schlechter abschneidet. Und ich denke mir so, ich habe keinen Bock aufgrund von meinem Fehler oder von meinem Essen oder von meiner Nicht-Supplementierung, dass mein Kind dumm auf die Welt kommt. Ist ja komplett dumm, was ich jetzt gerade sage. Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt auch nicht unbedingt dumm und meine Mom hat jetzt auch nicht sich jeden Tag damit auseinandergesetzt, ob sie ihre Omega-3-Werte erreicht hat. Mhm. Aber das war so ein bisschen meine Challenge zwischendurch. Mhm. Und jetzt kommt die größte Challenge. Erstes Trimester, kompletter Abfuck mit Übelkeit.
Oh ja. Yeah.
Ich habe den ganzen Tag nur Käsebrötchen essen wollen. Ich habe in der ganzen Schwangerschaft, glaube ich, 5-mal ein Porridge gegessen. Ich habe es nicht runterbekommen. Und ich habe den ganzen Tag Käsebrötchen essen wollen. Und das kommt dann auch noch dazu, dass man dann so ein bisschen denkt, so boah, irgendwie schaffe ich es ja nicht, das einzuhalten, was ich möchte. Deswegen ist es halt immer so, ja, das war meine größte Challenge.
Ja. Das habe ich jetzt aber schon von vielen mitbekommen, dass ja gerade im ersten Trimester ist ja Übelkeit leider echt bei vielen ein Problem. Und dann hat man sich eigentlich vorgenommen, hey, ich will mich gesund ernähren, ich mache hier das Beste, ich versorge mich mit Nährstoffen. Und dann kommen da auf einmal so komische Gelüste oder man hat gar keinen Hunger. Das ist dann natürlich schwierig.
Aber ich würde vielleicht noch eine Sache gerne dazu sagen, weil das auf jeden Fall die Sache ist, die ich definitiv ansprechen möchte. Alle Frauen, mit denen ich in der Schwangerschaft gearbeitet habe, war das Thema Gewichtszunahme ein Thema. Und alle hatten Angst, zu viel zu wiegen. Und vielleicht hilft euch das ganz kurz, ich habe jetzt nochmal das aufgemacht. Die Gewichtszunahme in der Schwangerschaft ist abhängig von dem BMI, mit dem ihr reingeht. Ausgehend davon, dass ihr nicht super sportlich seid und keine hohe Muskelmasse habt. Bei Untergewicht kann man bis zu 18 Kilo zunehmen, also bei einem BMI unter 18,5. Bei Normalgewicht bis 16 Kilo. Wenn man übergewichtig ist, wird nicht mehr als 11 Kilo empfohlen. Aber ich hatte zum Beispiel nämlich gepostet, aber total entspannt habe ich das gepostet und habe halt gemeint so, ey, yo, ich habe 15 Kilo in der Schwangerschaft zugenommen. Und alle, die mir gefolgt sind, die schwanger waren, die so, was, das ist total viel. Und für mich war das so, ist ja total normal. Weil ihr nehmt ja nicht nur, also wenn das Baby, keine Ahnung, 4-5 Kilo wiegt, ich habe es ja mal aufgeschrieben, die Gebärmutter wächst, die Plazenta wächst, Fruchtwasser, Flüssigkeitsvolumen. Und was vielleicht auch wichtig ist, es werden Fettreserven in der Schwangerschaft aufgebaut, die dann in der Stillzeit, weil man wahrscheinlich biologisch oder einfach so gegeben ist, dass man einfach weiß, dass man nach der Schwangerschaft, nach der Geburt jetzt nicht sich den ganzen Tag in die Küche stellen kann, dass die Fettreserven dann auch genommen werden, wenn es um das Thema erhöhter Bedarf durch Stillen geht. Mhm. Rein theoretisch, ne, auf Papier. Also Leute, 15, 16 Kilo Schwangerschaft, Zunahme ist total okay und total normal. Mhm. Wenn es halt 18, 19, 20 ist, dann wird aber eure Gynäkologin dann schon sagen, ey jo, wir müssen was reden. Aber manche haben Angst, 5 Kilo zuzunehmen, weil das Kind ja nicht mehr als 5 Kilo wiegt.
Ja. Ja, ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges und wahrscheinlich auch für viele sehr relevantes Thema. Und gerade eben bei den sportlichen Frauen ist ja dieser Zusammenhang, dieses Zusammenspiel von Ernährung und Training auch ganz, ganz wichtig. Vor allem auch im Hinblick auf die Energieverfügbarkeit. Und da jetzt Stichwort Red S. Ich glaube, das war sogar unsere erste gemeinsame Episode.
Das war auch unser Thema, genau.
Was eben bedeutet, wenn jetzt langfristig zu wenig Energie zur Verfügung steht für die Aktivität, für das Training, dann bedeutet das einfach gesagt, der Körper hat nicht genug Energie, um die lebenswichtigen Funktionen zu erfüllen. Also er geht dann in einen Energiesparmodus, in einen Überlebensmodus und schaltet gewisse Funktionen aus. Und jetzt ist das natürlich auch vielleicht bei manchen Frauen in der Schwangerschaft oder auch in der Stillzeit ein gewisses Thema. Hast du da irgendwie auch schon Erfahrung mit? Also nicht jetzt bei dir
persönlich. Erfahrung ist nicht, aber ich habe wieder, wie gesagt, dieses ganze Thema Gewichtsmanagement. Man muss dazu sagen, ich habe bei einer Studie, die dann noch veröffentlicht wird oder noch geschrieben werden muss, teilgenommen, auch bezüglich dem ganzen Gewichtsthema, vielleicht als kleine Anekdote. Ich habe nach der Schwangerschaft, ich bin mit 65 Kilo, war ich im ersten Trimester oder in der 10. Woche und war dann 65 Kilo 4 Wochen nach der Geburt schon wieder. Mhm. Was bedeutet, das ist ja alles Tutti gewesen. Ich habe jedoch viel mehr Körperfett und weniger Muskelmasse gehabt nach der Geburt als zu Beginn. Was bedeutet, ich würde an eurer Stelle einfach euch nicht darauf versteifen, irgendein Gewicht nach der Geburt wieder zu haben, das ganz, ganz wichtig ist. Zurück zum Thema Red S. Es gibt ein, zwei Mini-Studien, die etwas gezeigt haben, nämlich Red S, also relativer Energiemangel vor der Schwangerschaft, war mit einem erhöhten Risiko für höheres Risiko für Frühwehen und 2,6-fach höheres Risiko für Frühgeburten verbunden. Eine Vorgeschichte mit Amenorrhoe, also Ausbleiben der Periode, hat das Risiko aber nicht nochmal extra erhöht, sondern es ging einfach nur darum, Unterversorgung vor der Schwangerschaft. Was vielleicht wichtig ist. Und nach der Schwangerschaft, das habe ich jetzt noch im Kopf, gab es mir gerade eingefallen, hat ein erhöhtes Risiko gezeigt in Bezug auf Verletzungen. Mhm. Nach der Schwangerschaft. Mhm. Bedeutet, ich würde euch raten, auch in Bezug auf Stillen etc., Stillen führt nicht zum erhöhten Verletzungsrisiko, sondern eher die Unterernährung. Das bedeutet, ich habe mich deswegen auch nicht dazu entschlossen, jetzt abzunehmen in den ersten 6-7 Monaten nach der Geburt. Ich hätte noch mal Lust, 2-3 Kilo für den Laufen rein, also nur fürs Hyrox-Laufen, weil ich weiß, das wäre ein bisschen smarter. Aber für mich ist halt Stillen etc. und dass es mir, meinem Baby gut geht, wichtiger.
Ja, ja, da verschieben sich dann natürlich glücklicherweise auch die Prioritäten. Ja. Und ja, spannend mit dem Thema Red S, wobei natürlich auch hier erstmal die Frage ist, wenn man davor bereits die Symptome von Red S hatte oder hat, dass man dann überhaupt natürlich schwanger wird, ist ja jetzt auch wahrscheinlich kein häufiger Fall.
Das ist natürlich jetzt,
weil eigentlich sind ja die Hormone dann dementsprechend gar nicht so im Gleichgewicht, wie sie sein sollten, um eine Schwangerschaft hervorzurufen.
Ja, und das, also ich möchte gerne eine Sache ansprechen, falls irgendjemand zuhört, die jetzt vielleicht sagt, ey, ich bin 20 Jahre alt, ich will gerade keine Kinder haben, egal, ob ich meine Tage habe oder nicht. Ich sage das, weil ich persönlich sehr viele kenne. Hochleistungssportler. Es wird euch früher oder später einholen. Und keine Tage zu haben, ist nicht okay.
Ja, und es ist ja auch nicht das einzige Risiko mit dem Thema Unfruchtbarkeit. Das ist ja nicht das einzige Problem.
Ich würde es einfach nur gerne nochmal mit dem Thema Schwangerschaft einfach im Zusammenhang stellen, weil ich hatte das auch und ich hatte ein Jahr lang auch meine Tage nicht, aber das ist schon 10 Jahre her. Und in dem Jahr dachte ich so, nee, ist ja egal, weil alle finden mich ja toll, weil ich ja so gut performe. Aber keiner wusste halt, wie es in mir drin ausschaut. Deswegen, ich kann euch nur mal, wenn ihr irgendwie in euch drin trotzdem denkt, dass ihr irgendwann mal Kinder haben möchtet und gerade keine Tage habt, ist schon, it's not okay.
Ja.
Sagen wir es mal so.
Ja, sehr, sehr wichtiger Reminder, das stimmt.
Ja.
Training nach der Geburt, da bist du ja jetzt auch schon, da bist du ja voll quasi Erfahrene. ein Satz, den man ja auch häufig hört und liest, also ich, was ich da auch teilweise sehe bei manchen anderen auf Instagram, was die sich an Nachrichten, also was die da an Nachrichten bekommen, das ist unverschämt. Und eine Sache, die ja wirklich, glaube ich, sehr, sehr häufig leider gesagt wird, ja, krieg du erstmal Kinder, dann war es das mit dem Sport oder dann war es das auch mit der gesunden Ernährung. So nach dem Motto, dann ist dein Leben vorbei, wo ich mir auch denke, also wie kann man sowas überhaupt sagen? Und nur weil es vielleicht bei dir der Fall ist, dass du es irgendwie nicht gut managen kannst, kannst du es ja nicht gleich auf andere übertragen und denen sozusagen auch Angst machen und, keine Ahnung, diese Negativität verbreiten. Wie gehst du mit solchen Aussagen um und wie ist auch deine persönliche Erfahrung jetzt dahingehend?
Also ich möchte gerne eine Sache sagen. Ich habe das Gefühl, oder ich denke, dass ich privilegiert bin in dem Falle, dass ich zu Hause arbeiten kann. Und dass ich selbstständig bin und ich die letzten 6 Jahre vielleicht zu krass gehasselt habe. Aber dass ich zum Beispiel jetzt sagen kann, ich lege mir meine Calls so, dass mein Freund zu Hause ist, der auf die kleine Maus aufpasst, während es nicht arbeiten kann. Und dann aber auch so, dass ich zu ihm sage, ey, ich gehe jetzt trainieren 1,5 Stunden, ich bin weg. Der Support zu Hause ist super, super wichtig. Wenn man wieder zurück, ich sage jetzt mal, in den Sport möchte und competen möchte. Wenn es einfach nur darum geht, auch nach der Geburt Sport zu machen, möchte ich nur ganz kurz darauf hinweisen, dass das Leben nicht mehr so da ist wie davor. Man wird Schlafmangel haben, man wird nicht mehr richtig essen können, aber das Wichtige ist, der Support von außen ist super, super wichtig. Wenn der nicht da ist, ist es kaum möglich. Was aber möglich ist, vielleicht seinen Gedankengang so ein bisschen zu shiften, ne? Ich hatte auch eine Zeit am Anfang, da war mein Freund jetzt auch nicht die ganze Zeit zu Hause wegen Football etc. Und ich konnte auch nicht trainieren, weil ich, keine Ahnung, ich musste die Steuern machen, weißt du alles, ne? Und dann hatte ich sozusagen nur noch Zeit für ein Homeworkout. Man kann zu Hause super gut trainieren. Oder man kann beispielsweise ab einem gewissen Zeitraum, wenn man wieder anfangen möchte zu joggen etc., man kann mit einem Kinderwagen, mit dem man joggen kann, das ist alles total gut möglich. Man muss sich vielleicht einfach nur auf eine andere Art und Weise einschränken. Einschränkung ist auf jeden Fall da. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Leben ist wie vorher, auf gar keinen Fall. Ich habe Schlafmangel, ich habe dir vorhin gesagt, ich habe seit der Geburt nicht mehr durchgeschlafen. Aber ich priorisiere mich, weil ich weiß, wenn ich keinen Sport mache, dann bringe ich andere Menschen um.
So gleich.
Genau. Das ist halt meine Art und Weise, so ein bisschen runterzukommen. Aber dieses Thema selber priorisieren und in der Lage sein, sich selbst zu priorisieren, ist wichtig. Ich kenne auch einige Frauen, die dann nach der Geburt nur noch für das Kind leben. Ich bin der persönlichen Meinung, sollte man nicht tun, weil ich habe mir einfach gesagt, ich nehme mich 1,5 Stunden am Tag raus für mich selber. Es wird aber von außen möglich gemacht. Und wenn es nicht möglich ist, dass dass Kyle sozusagen auf sie aufpasst, dann gehe ich ins Gym mit ihr zusammen in ein Fitnessstudio, wo Babys erlaubt sind. Davor musste ich mich natürlich auch erstmal stellen, weil ich habe dann erstmal kapiert, dass kein Fitnessstudio, also keine normale Kette, Babys erlaubt oder Kinder. Deswegen musste man jetzt erstmal dann Möglichkeiten schaffen. Aber man kann sehr, sehr gut zu Hause, ich nenne das immer Exercise-Snacks, auch am Anfang, macht einfach 2x10 Minuten. Dann muss man halt einfach in dem Moment, als ob ich jetzt 6 Stunden und 15 Minuten Schlaf oder nur 6 Stunden am Tag, dann nehme ich halt diese Viertelstunde und sorge dafür, dass es mir besser geht. Weil wir wissen ja, dass Training auch einen positiven Effekt, auch vor allem nach der Schwangerschaft, auf das Depressionsrisiko hat. Und Wochenbettdepression ist halt auch ein Thema. Geht spazieren. Macht's wirklich, kauft euch eine Yogamatte. Bei Amazon fix die Minibänder, vielleicht 1, 2 Kurzhanteln. Das kostet echt nicht viel Geld in dem Moment. Da geht richtig viel. Und dann müsst ihr nicht mal mein Programm kaufen, sondern geht einfach auf YouTube und guckt euch ein bisschen was an, was es dort gibt. Mhm. Aber bewegt euch. Mhm. Ich würde sagen, vom Sport her, wenn man kompetitiv unterwegs sein möchte wie ich, ist schwierig, wenn man keinen Support hat von außen. Aber wenn man einfach nur sagt, ich möchte mich nach der Schwangerschaft weiterhin normal bewegen und sportlich sein, ist es auf jeden Fall möglich, weil keiner muss ins Fitnessstudio rennen, wenn man zu Hause auch mit Kurzhanteln etc. Arbeiten kann. Das ist auf jeden Fall möglich.
Ja, und ich glaube, dass es nicht mehr so wie davor ist, das erscheint den meisten wahrscheinlich logisch. Das ist natürlich einfach eine riesengroße Lebensveränderung. Und wie du sagst, dann macht man halt 2x10 Minuten und klar, man war es vielleicht gewöhnt, jetzt, wenn man will, 1, 2, 3 Stunden im Gym zu verbringen. Wenn man mehr quatscht, ist man länger da, ist kein Problem, wartet ja keiner auf einen zu Hause. Aber das ändert sich dann halt einfach. Aber es bedeutet ja noch lange nicht, dass es nicht möglich ist. Und ich denke, gerade Homeworkouts sind für viele da auch eine gute Möglichkeit, sich ein bisschen zu bewegen.
Was ich vielleicht noch addieren möchte, ist, dass ich in meinem Kopf denke, dass Mila, also meine Tochter, sieht, dass ich trainiere und das als Vorbild dann nutzt. Ich muss jetzt mal ganz kurz eine Sache sagen, darüber denkt man ja nicht nach. Ich bin privilegiert aufgewachsen, jetzt nicht superreich, aber meine Mama hat mich immer zum Training gebracht, mein Papa auch. Meine Mama hat vor mir trainiert. Meine Mama hat mit mir trainiert, mein Papa genauso. Und ich kapiere jetzt erst, dass es für mich total normal ist, dass ich Sport mache. Ich habe nie verstanden, warum Menschen keinen Sport machen. Und habe ich erst mal kapiert, dass die Eltern von zu Hause aus nie trainiert haben. Ich weiß aber, dass das super wichtig für die Gesundheit ist, was bedeutet, ich würde Mila nie zwingen zu sagen, du musst jetzt CrossFit, du musst jetzt Hyrox oder so machen, aber es ihr vorzuleben, dann hat sie natürlich schon ein Bild davon, was möglich sein kann. Und wenn sie dann sagt, ey, ich möchte, keine Ahnung, DJ werden, dann kann sie gerne machen. Aber ich gehe stark davon aus, dass sie bestimmt irgendeine Sportart machen wird, weil wir es ihr vorleben. Und ich glaube, das ist ein weiterer Punkt, warum ich das gerne möchte. Und ich weiß auch, dass es total okay ist, mal zu sagen, ich bespaß jetzt mein Kind mal nicht für 10 Minuten, sondern wenn es möglich ist, es neben mir chillt, in dem Moment, kommt natürlich auf das Alter drauf an, und mir einfach zuschaut, wenn ich mich 10 Minuten bewege, ist bestimmt total okay.
Ja, denke ich auch. Und ich meine, natürlich kann man das verstehen, dass man voll und ganz für sein Baby da sein möchte, man das über alles liebt. Aber ich finde auch, wie du sagst, sich dann 1,5 Stunden am Tag rauszunehmen, was ja wirklich nicht mal viel ist, 1,5 Stunden von 24 Stunden, um sich Zeit für sich zu nehmen.
Wenn du Support hast. Wenn du Support hast,
genau. Man muss ganz, ganz wichtig diese Möglichkeit haben. Aber auch da denke ich mir immer, es ist doch irgendwie auch voll wichtig, zumindest diese eine Stunde für sich zu haben, weil man ja irgendwie auch Zeit braucht, um Energie aufzutanken, und diese Energie braucht man ja dann wiederum auch für andere. Also es tut ja auch dem Kind am Ende gut, wenn ich als Mutter das machen kann, was mir gut tut, was ich brauche, um die Energie zu haben, um dann für mein Kind wieder da zu sein. Als wenn ich jetzt völlig ausgelaugt bin, total gestresst bin, gereizt bin, dann vielleicht auch noch wegen Kleinigkeiten, keine Ahnung, sauer werde oder so, da ist ja auch keinem geholfen.
Ich will vielleicht kurz dazu sagen, fordere das ein. Weil ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, ob die Miri vor 10 Jahren jetzt zu meinem Freund gesagt hat, ey, ich gehe jetzt einfach mal 1,5 Stunden. Ich sage es nicht so, ich sage einfach nur so, ey, ich würde gerne später trainieren, passt es? Und er so, bitte geh. Als meine Mom und mein Bruder aufgepasst haben oder mit bei mir waren, einfach nur als Beispiel, musste ich vielleicht 2, 3 Mal überlegen, ob ich frage, ey, kann ich heute trainieren gehen? Bin ich auch ehrlich. Deswegen fordert es trotzdem ein.
Ja.
Wenn ihr vielleicht sagt, okay, ich fühle mich unwohl, das eine Stunde zu machen, weil meine Mom kann dann zum Beispiel nicht trainieren. Meine Mom ist halt mit ins Fitnessstudio gegangen. Deswegen ist es halt so, es ist halt dann nochmal was anderes, je nachdem, wie man aufgewachsen ist. Aber fordert es ein. Mhm. Und wenn es einfach nur so ist, dass ihr euch einschließt, in ein anderes Zimmer geht und 10 Minuten was für euch macht, währenddessen die Oma aufpasst.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da sich ein gutes System zu bauen, sozusagen.
Ja.
Hast du denn jetzt irgendwie abschließend noch gerade für die praktische Umsetzung ein paar Tipps für Schwangere oder auch für frische Mamas jetzt hinsichtlich dem Thema Training und Ernährung?
Als wenn es um das Thema Schwangerschaft geht, habt weniger Angst und vertraut mehr eurem Körper. Und wenn ihr einen Gynäkologen, Gynäkologin oder Hebamme habt, die das irgendwie verbieten, würde ich euch raten, vielleicht dann auch Ansprechpartner zu wechseln, wenn ich ganz ehrlich bin, weil wir wissen inzwischen, wie wichtig und positiv Training in der Schwangerschaft für euch als Fast-Mom und für das ungeborene Kind ist. Und nach der Schwangerschaft, was vielleicht auch noch wichtig ist, es gibt keinen Zeitpunkt, ab dem man anfangen darf, erst zu trainieren. Man darf gefühlt ab Tag 1 schon was machen, und wenn es nur im Bett ein paar Atemübungen sind. Ihr geht euren Weg. Man muss nicht erst 6 Wochen warten, man muss nicht ein Jahr warten mit Joggen etc. Es ist alles individuell und symptombasiert. Und ganz wichtig natürlich auch, wie ist eure Geburt abgelaufen? Mhm. Habt ihr Geburtsverletzungen? Ich hatte keine Risse und musste auch nicht genäht werden, solche Geschichten. Deswegen ging es bei mir ein bisschen schneller. Thema Kaiserschnitt, das ist nochmal eine andere Wundheilungsphase. Aber es bedeutet nicht, dass ihr nichts machen könnt. Man kann mit allem etwas machen, und schonen ist wirklich euer Endgegner. Also schonen wird früher oder später dazu führen, dass es euch nicht gut gehen wird.
Mhm, ja.
Mental und auch körperlich. Mhm. Ich merke jetzt, obwohl ich 5-mal die Woche 1,5 Stunden circa trainiere, ich habe die schlimmsten Rückenschmerzen. Ich komme einfach nicht klar, auch mit dem Stillen manchmal dann. Deswegen trainiert. Mhm. Und wenn es nur mit Widerstandsbändern ist, tut euch selbst was Gutes, weil ich kenne auch sehr viele Frauen, die haben einen Bandscheibenvorfall in der Schwangerschaft oder danach erlebt, aufgrund dessen, dass sie halt falsch gehoben haben. Und meine kleine Maus ist halt jetzt auch an die 7 Kilo, ein bisschen mehr.
Mhm.
Wenn ich das halt, ich merke das dann schon.
Ja, wenn sogar du das sagst.
Ja, deswegen möchte ich euch einfach nochmal nahelegen, Training ist sehr, sehr wichtig, und es geht nicht darum, 100 Kilo hochzubewegen. Training bedeutet vielleicht auch schon, das eigene Körpergewicht einfach hoch und runter zu bewegen oder einfach nur Widerstandsbänder zu nehmen.
Mhm.
Das ist auch total okay.
Ja, sehr schön. Schöner Abschluss. Mhm. Bevor wir zu meinen abschließenden Fragen kommen, die bekommt jeder Gast bei mir, sag uns doch gerne mal noch, wo kann man mehr über dich und deine Arbeit, dein Wissen erfahren? Wo finden wir dich?
Ist jetzt ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Also miri.krug auf Instagram offensichtlich. Wenn es nur um Ernährungsberatung geht, ist es nubymi.com, also nubymi. Und ich habe jetzt noch eine Instagram-Page mit Paulina aufgemacht, wo wir auch Weiterbildungen anbieten für Prä- und Postnatal-Trainer. Und ich poste da nur zu Training und Ernährung in der Schwangerschaft und danach. Alles andere wird woanders gepostet.
Mhm.
Heißt Motion Mom. Können, würde ich mich sehr freuen, wenn die eine oder andere folgt, weil da wird wirklich alles gepostet, was geht. Und ich werde die nächsten Wochen auch sehr viele Übungen und vielleicht auch ein paar Anpassungen vom 1. bis zum 3. Trimester posten, für alle, die sich fragen, was vielleicht möglich ist und was nicht.
Ja, genau. Sehr gut. Und sicherlich super hilfreich für viele. Und dann eben auch mal etwas, wo man darauf vertrauen kann. Da sind wirklich die evidenzbasierten Informationen und nicht irgendwelche Mythen oder Ängste.
Ja,
sehr schön. Dann kommen wir zu meiner ersten von den 3 Fragen. Was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Ich muss es in Bezug auf Ernährung machen. Seit der Geburt wieder mein tägliches Porridge.
Geht wieder, schmeckt wieder.
Ja, das hat mich sonst nicht so bei mir eingeprägt, und ich genieße es richtig.
Sehr
also schön. Ein ausgewogenes und gesundes Frühstück, sonst funktioniere ich nicht im Alltag.
Ja. Mega.
Ja.
Was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Das ist echt ein bisschen deeper, aber im Leben geht es im Endeffekt dann gar nicht um dich selber, wenn du Mama bist, sondern darum, dass du Liebe bekommst und Liebe schenkst. Das habe ich gemerkt.
Schön. Und wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Steht für euch ein.
Ja.
Möchte ich gar nicht mehr dazu sagen. Ich glaube, jeder weiß auf seine Art und Weise, was es dann für einen bedeutet.
Mhm.
Steht für euch ein und für das, was ihr möchtet.
Ja. Ja, mega. Dann sage ich vielen, vielen Dank, Miri, für deine Zeit und das wirklich tolle und interessante Gespräch mit dir.
Danke, danke, danke auf jeden Fall. Und ich freue mich vielleicht, ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal persönlich sehen. Du bist in München, ne?
Ja, genau, ich bin in München, du in Hamburg.
Wir geben die Ausbildung in München. Wir geben die Ausbildung in München, da werde ich mich mal bei dir melden. Vielleicht können wir es irgendwann mal auf einen Kaffee schaffen.
Sehr
vielleicht
gerne.
Mit der Caro zusammen.
Sehr, sehr gerne, da würde ich mich sehr freuen.
Okay.
Das machen wir.
Danke.
Tschüss.
vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke und bis zum nächsten Mal.